Grillen, das bedeutet für mich Freiheit. Grillen bedeutet für mich meine Heimat. Das ist das, was ich über viele Jahre gelernt habe und schätzen gelernt habe. Und es ist das Ritual, was mich dann immer wieder näher an mein Zuhause bringt. Ich habe 20 Jahre in Argentinien gelebt und von diesen 20 Jahren habe ich kein einziges Sonntag zu Hause gegessen. Ich sage mal, ich grille nicht, ich übe Tradition.
Im Leben nicht.
Es folgt
Im Leben nicht.
Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
Präsentiert vom Walder Dorfs in Trier und dem Trierischen Volksfreund.
Damit herzlich willkommen zu Folge 60 des Ehrlichen Trierer Podcast, der auch ein Treffpunkt unterschiedlicher Mentalitäten und Temperamente ist. Unser erstes Gespräch, das begann ja schon mit dem ersten Missverständnis, denn er heißt nicht Abrazzo, sondern Eliseo Monti. Herzlich willkommen, Eliseo, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, schön, dass ich bei dir Gast sein darf.
Wie war das nochmal? Du hast auf Instagram geschrieben und du hast am Ende geschrieben Abrazzo Eliseo und ich dachte, Abrazzo wäre der Vorname.
Genau. Ich beende meistens mit, das ist mit dem Wort Abrazzo. Das ist eine Umarmung, also ich fühle dich gedrückt oder ich drücke dich. Und dann, wie gesagt, aber kann auch gern mein Name sein. Und die Steigerung dafür für die Argentinier ist es Abrazzo de Gol. Das heißt Torumarmung, das heißt, wenn ein Spieler ein Tor geschossen hat und alle rennen zu ihm und umarmen ihn so herzlich, das ist tatsächlich Abrazo de Gol. Schreibe ich auch gerne, wenn herzlich sein muss, das ist ein Abrazo de Gol.
Du kommst gebürtig, wie man hört, aus dem Norden Argentiniens, daher auch vielleicht der Name deiner Unternehmung Fuegos del Norte, heißt ja auch Feuer des Nordens, hat nichts mit Waldbränden zu tun, sondern das ist tatsächlich schon etwas Bewusstes, was du lebst und mit Leidenschaft füllst.
Genau, das ist Fuegos del Norte, ist, weil ich aus dem Norden Argentiniens komme, eine Gegend, die wirklich sehr charakteristisch ist für Argentinien, weil da ist eine Salzwüste in der Nähe, das ist ein sehr, sehr trockenes, sehr buschiges Land und der Grillstil, den ich dann halt so mache, ist es an meine Heimat angebunden oder sag ich mal so, kommt so her und ja, und ich bin auch, wie das Leben so wollte, ganz nach Norden ausgewandert, habe meine Feuer praktisch dahin gebracht und deswegen Feuer und Norden war es bei mir immer so und deswegen habe ich das ja das so genannt.
Sehr schöne Geschichte. Ist das etwas, was auf deine Familie zutrifft oder ist das in der kompletten Region so, das Grillen oder die Spiele, die Essenszubereitung mit dem Feuer, dass das eine Bedeutung hat?
Das ist nicht nur auf meine Familie, sondern auf das ganze Land. Argentinien ist sehr lang und hat sehr viele Wetterzonen und jeder Bundesland, jeder Region hat seine Grillstil bzw. Produkte, die zubereiten. Wir in Santiago del Estero sind bekannt für offenes Grillen, ganze Tiere grillen, vorzugsweise Ziegen. Auch unsere Küche ist auch sehr angelehnt an die Ureinwohner aus Argentinien, an den Inkas, an den Quechuas.
Gibt es da auch Höhlenmalereien oder irgendwelche Skulpturen oder Zeichnungen, Inschriften, die darauf hindeuten, dass da Grillen vielleicht in Argentinien erfunden worden ist bei den Inkas?
Also erfunden jetzt würde ich jetzt nicht so ganz unterschreiben, aber es gibt tatsächlich viele Malereien und viele Indizien, dass da viel gegrillt worden ist, dass viel mit Feuer gearbeitet worden ist, sei es in Erdloch oder in Tontöpfe. Also damit du dir eine Idee gibst, wie nah das Ganze an uns geht. Also wir haben ein kleines Stück Land außerhalb der Stadt und das hat einen kleinen Fluss und dieser Fluss bringt immer noch regelmäßig Stücke von Tontöpfen. Die Aguada-Kulturen, die waren halt so ein Nachgang so gesehen von den Inkas, also die waren von den Inkas gebildet und ja, diese Kultur war bei uns, also es spiegelt sich wieder in unseren Essen, sogar in unserer Sprache.
Jetzt bist du seit 21 Jahren in Deutschland. Wann hast du das erste Mal von Trier gehört, dass es da vielleicht auch ein bisschen was wie Geschichte gibt?
Also von Trier habe ich tatsächlich erst mal gehört, als ich dann in Saarland kam, von Argentinien aus. Dann hat man mir von der Porta Nigra berichtet und deswegen kam ich hier hin. Mit Europa an sich kam ich in Berührung mit Deutschland, weil Argentinien ist ein Auswanderungsland. Also viele Deutschen sind da ausgewandert, daher man kennt und schätzt in Argentinien sehr gut die deutsche Küche, deutsche Fußball, deutsche Technik. Daher in Argentinien ist Deutschland schon sehr präsent. Hierhin kam ich damals für eine Praktikumsstelle nach meinem Abi. Deutschland hat mich auch von der Sprache, weil ich ja Deutsch nicht gesprochen habe, hat mich da sehr interessiert. Und deswegen bin ich hier gelandet.
Ohne Umwege?
Einfach so, ohne Wenn und Aber. Man hatte auch direkt am Anfang viele Stereotypen und viele Sachen von Deutschen.
Zum Beispiel?
Dass die Leute relativ kalt sind, dass sie nicht so herzlich sind wie zum Beispiel in Südamerika. Und mit diesen Stereotypen kam ich nach Deutschland. Auch, dass in Deutschland immer viel Schnee gibt. Und dann kam ich hierhin im Februar, da lag kein Schnee. Und das, was man mir gesagt hat, dass die Deutschen nicht gerne feiern, hat sich auch direkt widerlegt, weil ich kann direkt in Fasnacht zum Weiberdonnerstag mitgenommen. Also dann dachte ich, man hat mir tatsächlich angelogen hier. Die Deutschen können wohl feiern und das ist ja super hier.
Was war dein erstes Kostüm?
Ich war tatsächlich als Schotte, ging ich irgendwann mal mit. Und dann, ja, das war mein erstes Kostüm. Eine von sehr, sehr vielen.
Du hast dich dann dazu entschieden, hier zu bleiben. Was war die Hauptmotivation, dich im Saarland und dann später in Trier niederzulassen?
Also, als ich hierhin kam, war ich, ich wollte schon immer nach Europa oder in die Welt rein. Und meine Einstellung war immer, entweder gefällt es mir da so gut, dass ich dann gerne bleiben würde, oder mir gefällt es überhaupt nicht und ich fahre zurück nach Hause. Und mit dieser Einstellung bin ich hier hingekommen, in einer Region, die wirklich mich von Anfang an sehr herzlich empfangen hat. Und in eine Gruppe Jugendlichen, die in meinem Alter waren und komplett offen und komplett entspannt waren. Die Region hat mich immer hier gefesselt. Mich hat er immer imponiert, dass ich halt ständig hier das Land wechseln kann mit ein paar Kilometern, ob Frankreich, ob Luxemburg, ob Deutschland. Das hat mich immer wieder inspiriert oder imponiert. Und deswegen, das fand ich hier direkt sehr gut. Und ich habe relativ schnell meine damalige Freundin, meine Frau jetzt kennengelernt. Also ich hatte keinen Grund, mich nicht zu Hause hier zu fühlen. Und als ich dann auch noch meine Traditionen hier auch noch ausleben durfte, war es klar, dass das hier der neue Heimat sein wird.
Du hast ja gewissermaßen mit Null angefangen.
Komplett mit Null, noch mit kein Wort Deutsch. Ja. Alles klar, das könnte ich sagen, ja, sonst nichts.
Geht ja darum, auch eine Arbeit zu finden und dann auch sich einen Freundeskreis aufzubauen. Wie war das für dich damals? Das ist ja schon eine massive Veränderung. Du wechselst den Kontinent, du bist in einer anderen Mentalität unterwegs und du hast dich etabliert.
Also eben damals in Tünsdorf, als ich gekommen bin, dann gab es eine Firma, die große Angebote hat für Menschen in Lateinamerika. Mit Tourismus, mit verschiedenen Ausführungen. Und in Tünsdorf war man relativ gewohnt, Argentinier da zu sehen, weil Argentinier da tatsächlich lebten. Deswegen war der Schock nicht so groß, es war relativ einfach. Und wenn man jung ist, also gerade 19, 20, da ist man relativ entspannt, ich war auch schon immer sehr offen. Und da findet man Gleichgesinnten, sage ich mal so, Leute, die das machen, was man gern macht. Das trägt sich dann in alle Jahren dann weiter.
Du hast das Grillen aber mit nach Deutschland genommen, hast festgestellt, dass hier auch gegrillt wird und du hast eine ganz besondere Definition davon. Es gibt ja diesen Begriff, das sogenannte Asado. Was verbirgt sich dahinter?
Asado ist das argentinische Wort für Grillen generell. Egal wie, mit Holzkohle, mit Holz, mit Gas, mit Elektro. Asado ist das Überbegriff für Grillen. Man verwendet es hier in Deutschland halt, wenn man grillt, dann mit einem argentinischen Teil. Meistens halt über einem großen Feuer mit einem Kreuz oder übers Feuer gehangen. Man wird halt Asado nennen, wenn dann an diesem Kreuz gegrillt wird über ein offenes Feuer.
Grillen, das ist archaisch. Du hast gesagt, die Inkas haben das auch gemacht. Das klingt nach, wir essen nur das, was wir selber erlegen, was wir selber pflücken. Wie schwer ist das für dich in dieser Zeit, wo es dann heißt, man muss im Einklang mit der Natur leben und argentinische Rinder sind verantwortlich für den Klimawandel, dass man dann doch eher zurückhaltend ist beim Fleischkonsum? Macht dir das zu schaffen oder ist das etwas, was du umgehst und was du vielleicht in deinen Gesprächen gar nicht so mitbekommst?
Also das ist, was mich trifft und was sogar sehr wichtig ist, weil man muss sich schon bewusst sein, was für Auswirkungen sein Handeln hat. Ich bin gerne für lokale Produkte. Also ich habe da meinen Freund, der Marco Haag, der Metzger meines Vertrauens, wo ich mein Fleisch beziehe. Den kenne ich und ich weiß, wie er sein Handwerk macht. Wenn ich dann Fleisch aus Argentinien beziehe, dann versuche ich so weit wie möglich auf Firmen zu greifen, die wirklich da vor Ort ihr eigene Rinder, ihr eigene Schlachthäuser haben und zu dem Produkt auch stehen, für die Qualität auch stehen und nicht auf Masse ausziehen. Weil das, was man tatsächlich sagt, das Fleisch aus Südamerika, dafür wird Regenwald, dafür werden Wälder dann halb abgeholzt, das stimmt. Aber man kann durchaus Fleisch aus Argentinien gutes Gewissens kaufen. Und das spiegelt sich auch in der Qualität der Produkte. Ich versuche da sehr drauf zu achten, weil man muss sich auf den Konsum von Fleisch tatsächlich begrenzen, weil eins ist es nicht unbedingt gesund und zweitens Monstrum, Massentierhaltung und das komplette Apparat lebt von einem hohen Konsum an Fleisch.
Und von Menschen, die das halt günstig kaufen wollen.
Genau, genau. Ich verstehe jeder, der die Mittel nicht hat, regional oder sagen wir so Bio zu kaufen. Aber meiner Meinung nach macht es halt die Masse. Wenn man versucht, ein bisschen auf Fleisch zu achten, was für Fleisch man isst und weniger Fleisch zu essen, dann ist es schon vielen geholfen, weil dieser Apparat, dieses Monstrum wird nicht mehr gefüttert. Lieber gar kein Fleisch als schlechtes Fleisch.
Was hältst du denn von solchen alternativen Fleischprodukten wie dieses Beyond oder Level Up Fleisch? Ist das was für dich oder wird da etwas nachempfunden, was man gar nicht nachbilden kann?
Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es nicht probiert, weil wenn ich Fleisch möchte, esse ich Fleisch. Und das Problem, was ich sehe bei vielen veganen Produkten oder vegetarischen Produkten, ist, wenn ich mir die anschaue, die chemische Liste ist dann riesengroß. Und ich bin jemand, der gerne vegetarisch oder vegan auch isst und weiß aber auch gerne es zuzubereiten. Und auf dem Feuer, wenn man jetzt, sei es ein Kürbis, sei es Sellerie oder sei es Mais oder andere Produkte, die man halt sehr gut grillen kann und man stellt die selber her. Also was man heutzutage mit Bohnen, mit Mais, mit Kichererbsen und machen kann, es ist wunderbar, das Geschmack ist perfekt und es ist kein Fleischersatzprodukt. Es ist was es wunderbar schmeckt und man lässt praktisch auch Fleisch vergessen, wenn man es nicht haben möchte.
Also das heißt, Asado funktioniert auch ohne Fleisch?
Asado funktioniert auch wunderbar ohne Fleisch. Es gibt tausende Rezepte, tausende Produkte, die tatsächlich am Feuer, am Elektrogrill, am Gasgrill gemacht werden kann. Und das ist wunderbar. Man versucht heutzutage, man hat den Eindruck, man versucht dann die Leute immer wieder zu trennen oder zu rivalisieren. Also ich esse gern Fleisch und ich hasse jetzt alle Veganer oder alle Vegetarier und ich beschimpfe die auch noch in alle sozialen Netzwerke. Es ist ein Miteinander. Also ich glaube nicht komplett an Verzicht, egal bei was. Man muss sich bewusst werden, das ist man halt, das trägst du nicht, das ist was in dir als erstes direkt geht und assimiliert wird. Und daher ist es, ob es Fleisch ist, ob Gemüse ist, ob was auch immer, dann schauen, dass das in Maßen bleibt und dann leben die alle gut damit.
Du hast ja auf deinen Social-Media-Auftritten auch Fotos von Dingen, die ich jetzt beispielsweise noch nicht auf dem Grill gesehen habe, so Innereien, also wirklich Sachen vom Tier. Nose to Tail zum Beispiel ist jetzt nicht so das, woran ich jetzt zum Beispiel spontan denken würde, wenn ich jetzt an Grillen denke. Gibt es da Reaktionen, die vielleicht auch ein bisschen kritisch sind, wo sich Menschen dazu äußern, dass das vielleicht ein bisschen zu weit geht?
Also es ist so, dass von zu Hause aus wir in Argentinien, also und nicht zu Hause, sehr viel Innereien gegessen haben, schon immer. Das ist nicht nur lecker, sondern man hat einen ganz besonderen Respekt vom Tier, den man erlegt hat oder den geschlachtet worden ist. Man versucht halt so viel zu verwenden wie möglich. Wobei, ich muss ja sagen, all das, was ich dann mache, mache ich grundsätzlich aus Geschmackgründen, weil mir einfach sehr gut schmeckt. Und ich bin mir sicher, viele anderen auch gut schmecken werden. Wenn ich das meistens mache, schmeckt es dann auch die Leute. Und was mich auch teilweise wundern, ist, dass das sind Sachen, die hier vor nicht so langer Zeit in Deutschland auch gegessen worden sind. So, und das scheint eine Generation übersprungen zu haben und jetzt auf einmal kennen die meisten Leute nicht mehr. Und wenn ich so einen Post mache, dann schreiben Leute, okay, das essen bei uns die Hunde. Und das ist schon was man denkt, okay, da müsste man tatsächlich dahin zurück. Ich bin immer noch stark der Meinung, dass jeder, der Fleisch isst, Fleisch zubereitet haben muss, entweder bei der Schlachtung dabei sein müsste oder ein Tier selbst geschlachtet haben müsste.
Du hast alles schon gemacht.
Also ich habe tatsächlich ein Tier getötet und ich habe tatsächlich ein Tier auseinandergenommen, das Fell übers Ohr gezogen. Das wurde bei uns gemacht. Wir haben es gesehen, wir dürften dabei sein und wir dürften es selber machen. Und das ist was einen prägt und das, was einen gegenüber das Tier, der das Futter zur Verfügung stellt, nachdenklich macht oder demütig macht.
Also was hat es mit dir gemacht?
Also mich hat am Anfang bewegt, weil so ein Tier ausbluten zu sehen oder...
Du siehst ja vorher auch den Blick, du guckst dem Tier ja auch in die Augen.
Das ist schon eine Erfahrung, sage ich mal so. Negativ war es für mich nie, weil alles um mich herum fand das in Ordnung. Und wir haben diese Tiere, die getötet wurden, haben wir nachher gegessen. Also es war klar, dass das Tier für unseren Essen sterben müsste. Und das Tier wurde, außer das Fell, wurde komplett gegessen. Das war damals eine Ziege und die Ziege wurde am Grilltag komplett gegrillt. Und der Kopf, der wurde gekocht und das wurde von den Älteren gegessen. Mhm. Also ich hätte aus diesem Kopf essen können, aber ich durfte nicht, weil das ist eine Delikatesse, die würde für meinen Opa und für meinen Onkel und den Älteren dann halt so reserviert, sage ich mal so.
Das ist für viele Veganer, denke ich mal, unvorstellbar, dass man sowas machen kann. Und ich glaube auch, dass da so dieses Klima schon je nach sozialem Netzwerk dann doch sehr aufgeheizt ist. Glaubst du, dass es eine Möglichkeit gibt, dass man diese Lager vielleicht versöhnt und gemeinsam an einem Tisch sitzen kann?
Also das ist definitiv so. Ich kenne Veganer, mit denen ich mich regelmäßig unterhalte. Die sehen, was ich mache und die verstehen auch meine Ansichten. Ich verstehe auch deren Ansichten genauso. Und wir grillen auch zusammen. Es ist ja ein Miteinander. Man muss versuchen, den anderen nicht auf Teufel komm raus zu ändern. Aber man muss im Endeffekt deren Ansichten auch verstehen. Also man wird nie besser bedient oder reicher, wenn man sich mit jemandem unterhält und austauscht, dem nicht eigene Meinung teilt. Und daher ist es immer wieder gut. Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wie viele Sachen dann man voneinander versteht. Mhm. Und man muss sich irgendwo mal versuchen, in der Mitte zu treffen. Und das ist nicht nur bei Veganer und bei Fleischesser so, sondern bei allem. Und deswegen... Es ist immer wieder schön, mit anderen Leuten, die meine Aussichten nicht teilen, sich zu treffen und andere Sachen teilen.
Aber jetzt wollen wir natürlich auch mal auf dein Verständnis von Essenskultur zu sprechen kommen. Nehmen wir an, du hast 10 Gäste, 5 Stunden Zeit und 2 Quadratmeter Grillfläche. Wie sieht dein Arrangement, wie sieht dein Setting aus?
Für mich ist immer wieder schön, eine Ziege zu machen auf ein Feuer. Das macht sich über 6 Stunden, ganz langsam. Direkt das, was man halt von Argentinien kennt, dann schöne Steaks mit gegrilltem Gemüse dabei. Vielleicht auch noch ein bisschen Gemüse aus dem Feuer. Man kann sehr gut Gemüse im Feuer garen. Und das wäre, ja, für 10 Personen. Ich bin halt auch für ein paar Leute mehr unterwegs, mit bis 50, 70 Leute. Zu grillen, aber auf 10 Personen ist was immer sehr schön ist und da kann man so einen kleinen Zieglein oder Steaks oder sehr schön auch noch Empanadas am Feuer frittieren. Es gibt da viele Sachen. Ich würde mich eher freuen auf die 10 Leute, als auf das, was ich tatsächlich grillen werde. Mich an dem Feuer mit denen zu setzen und einfach die Zeit mit denen zu genießen am Feuer, das ist schon mal sehr gut. Und wenn gutes Essen daraus springt, dann umso besser.
Was sind da die häufigsten Fragen, die dir gestellt werden, wenn du da am Grill stehst?
Tatsächlich haben die viel mit Temperaturen und Garpunkten zu tun. Da bin ich eher so freigeistlich unterwegs. Also ich besitze bis heute kein Thermometer. Ich mache es alles so nach Takt oder nach Gefühl vom Feuer. Und das ist das, was das Schöne ist, weil das sind Gerichte, die machen sich über längere Zeit über dem Feuer, indem man sich viel mit den Leuten unterhält, nicht über Temperatur, sondern über Garpunkte, sondern um Machart, was man aufs Fleisch macht, wie stellt man das Fleisch bei dem Feuer, damit es nicht verbrennt, aber auch nicht, damit es roh bleibt. Und diese Gespräche drumherum, man macht auch ein paar Späße mit den Leuten, Das ist das Schönste.
Mit welchen Gewürzen arbeitest du? Machst du was anders als der gewöhnliche Griller, den man so vom Garten kennt?
Ich bin tatsächlich wie alle Argentinier sehr spartanisch unterwegs. Meistens ist es nur Salz und Pfeffer. Wenn Soßen dabei kommen, dann kommen natürlich Chimichurri. Das ist der.
Was ist das?
Chimichurri ist die argentinische Soße überhaupt. Das ist auf eine Ölessig, Petersilie und Knoblauchbasis. Und das ist historisch, sagt man so, das hat ein Engländer nach Argentinien gebracht, der wirklich wollte unbedingt Soße machen und hat sich da mit Chimichurri, mit Petersilie, Salz, Pfeffer und ein bisschen Essig und ein bisschen Knoblauch, hat sich eine Soße gemengt. Und der Name war wohl, wie die Geschichte sagt, James. Und deswegen hat man in Argentinien gesagt, das ist Jimmy's Curry. Und weil der Argentinier nicht unbedingt Englisch aussprechen kann, so hat er gesagt Chimichurri. Und so ist die Soße praktisch geboren. Und das ist die Soße fürs Grillen. Und jeder Argentinier hat seine eigene Chimichurri-Rezepte. Manchmal kommt Paprika rein, manchmal kommt Tomaten rein, manchmal kommt sogar Koriander rein. Es gibt tausende Rezepte und alles sind gut. Weil alles sind von der Gastgeber gerade gemacht worden und es ist frisch und es passt wunderbar zum Fleisch. Also das ist perfekt.
Was sind deine drei Tipps, die du Menschen geben möchtest, die auch mal beim Grillen was Neues ausprobieren wollen?
Erstens, versuch's mit Feuer. Ich weiß, dass die Grill-Community viel auf Gas ist und auf Smokern und auf Elektro, was auch immer. Alles gut. Mag ich auch. Aber das Feuer hat erstens so eine anziehende Wirkung, hat eine archaische, instinktive Wirkung auf uns alle, die wirklich wunderbar ist. Gibt aber auch einen ganz besonderen Geschmack. Egal welche Holzarten, egal welche Kohlearten, spielt ruhig damit. Zweitens, nehmt euch Zeit, weil es ist nicht so, okay, wir machen Feuer an, wir legen es drauf, wir essen und das war's. Das ist ein Ritual, das Feuer anmachen, das Fleisch legen, das Fleisch bearbeiten übers Feuer und dann es zu essen, bedarf sehr viel Zeit. Und das Zeit muss man sich nehmen. Man muss dieses Ritual feiern und dementsprechend muss man sich Zeit nehmen und man muss es genießen. Drittens, nehmt ihr euch Leute dabei, die ihr gern habt. Und dann schaut man hinweg, wenn das nicht komplett gelungen ist, sondern dass man einfach schön zusammen war und dann schmeckt es auch besser.
Kippst du ein Bier drüber?
Manchmal ja. Weil, wie gesagt, also ich habe lange in Saarland gewohnt und einfach mal so den Schwenker kreisen
lassen. Die haben nicht so ein gutes Bier.
Nein, aber einfach den Schwenker kreisen lassen und wir da drauf machen. Ich bin kein Koch, der sagen kann, okay, das gibt ja den und der Geschmackton, sondern es passt einfach dabei. Und wenn der Schwenker schwenkt, dann zuckst du mir halt in der Hand von ein bisschen Bier drauf. Es gehört einfach dazu. Es ist deren Ritual. Umso lieber feiere ich das.
Wir kommen zu einigen Anmerkungen aus der Community und zwar haben wir nach Sätzen gefragt, die man beim Grillen niemals sagen oder hören würde. Es gibt immer eine kleine Auswahl. Es ist heute viel zu kalt zum Grillen. Lass uns das abbrechen. Wann ist für dich die Grillsaison beendet?
Die Grillsaison endet nie. Und wenn man sich entschlossen hat, rauszugehen und Feuer zu machen, es könnte der Ende der Welt sein. Es könnte eine Demonstration geben. Der Argentinier, der lässt sich da nicht vom Grillen abbringen.
Ebenso wie 91% der im Leben nicht Community, die der gleichen Meinung sind wie du. Gut, über vegane Ernährung haben wir gesprochen. Gibt es für dich Tabugetränke am Grill, wie beispielsweise Radler?
Nein, nein, das ist alles entspannt. Also wer Radler trinken möchte, kann Radler trinken. Wer Bier trinken will, trinkt Bier. Wer Wein trinken will, trinkt Wein. Wichtig ist immer, einem muss sich immer kümmern, dass der Grillmeister immer was zu trinken hat. Das ist eine ganz wichtige Regel, weil der sich um das Essen kümmert, verliert da beim Feuer meistens sehr viel Flüssigkeit. Deswegen, einer muss sich definitiv kümmern, dass der Grillmeister was zu trinken hat.
Wie viel trinkst du denn pro Grillgang?
Sehr viel Wasser und einige Bieren gehen da zunichte. Ja, ja.
Wir kommen zu einer anderen Regel, 5-Sekunden-Regel. Schon mal was runtergefallen beim Grillen und dann nochmal draufgelegt, heimlich, oder?
Ja, bei uns in Argentinien sagt man, das, was runterfällt, das hebt man wieder auf, aber das ist meistens der Grillmeister selbst.
Dann haben wir hier noch ein Zitat von Alltagsphilosophie, das Steak bitte gut durchbraten.
Das mache ich auch, also das ist eine Frage des Fleisches. Also es gibt da Steaks, die sind immer noch sehr, sehr gut. Wenn man sich ein gutes Ribeye aus Argentinien nimmt, das kann durchgebraten werden, schmeckt immer noch gut. Und was viele Leute auch nicht wissen, heutzutage wird in Argentinien sehr viel durchgebraten. Es gibt einen großen Anteil der Argentinier, die gerne durchgebraten ist. Ich schreibe mir auch teilweise, wenn die meine Steaks sehen und sagen, das ist noch roh, die Kuh ist noch am Leben oder es blutet noch und so. Und deswegen ist es vollkommen okay. Wichtig ist, dass jeder, der isst, fühlt sich verstanden und bekommt sein Essen so, wie er es gerne haben möchte. Und dann sind wir alle froh und alle glücklich.
Wir kommen jetzt zum Quickfire. Das bedeutet für dich 16 Grillbleche, die es für das nächste Asado-Event vorzubereiten gilt. Bist du bereit?
Sicher.
Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch.
Ersten ist Dauerfub. Der zweite wäre tatsächlich Kisser.
Okay, Nummer drei.
Nummer drei ist tatsächlich aus meinem Trierisch-Deutsch-Wörterbuch, die ich irgendwann mal bekommen habe. Das ist tatsächlich Maulhuhr.
Okay, dann kommen wir damit zu deinem Lieblingsort in Trier.
Die Porta an sich. Aber jetzt hat, beim Sint heißt jetzt, glaube ich, das Restaurant, da gibt es tatsächlich eine Tischreihe. Du sitzt hier praktisch direkt an der Porta. Und das ist jetzt mein Lieblingsplatz, weil du sitzt da praktisch und isst dann vor der Porta und kommst du, also kaiserlicher kann man sich in Trier nicht vorkommen.
Dein Trierer Lieblingsgericht?
Kapesterlich, eindeutig.
Kann man das auch in so ein Grill-Event mit einbeziehen?
Definitiv, also Kartoffelpüree mit Sauerkraut immer wieder. Also weil in Argentinien isst man auch sehr viel Sauerkraut und super. Und dann wie gesagt, das macht man dann entweder mit Blutwurst oder Leberwurst, also immer, gern, super, das ist perfekt.
Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra und hast nicht nur unmittelbar davor gesessen?
Ich war kein einmal tatsächlich drin. Drumherum mehrere Male, aber nicht, kein einmal.
Das letzte Konzert, das du besucht hast?
Gregor Meile an der Porta. Ich glaube, das war tatsächlich der letzte. Das ist diese Musiker, der beim Sing My Song von Mal dabei war und der war in Trier bei der Porta hoch 3.
Trier ist lebenswert, weil?
Es schön ist, weil es für eine Stadt immer noch klein ist.
Welche spanischen Begriffe fehlen dir in der deutschen Sprache?
Fehlen tun wir wirklich nicht viel, weil ich da einige eingedeutscht habe, wie zum Beispiel Abrazo oder Abrazo de Gol, Despacito oder Tranquilo, weil um die Kinder halt es klar zu machen, dass sie immer einen Gang runterschalten muss, ist meistens ein spanisches Wort sehr gut dafür.
Gibt es eine typische Grillhymne?
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe seit einigen Wochen, ich glaube von der Randfichten habe ich immer noch auf Spotify ständig laufen, weil die Kinder so gerne hören. Der Chef am Grill musst du dir mal anhören. Also die Kinder, die lieben das und es ist ein Ohrwurm schlechthin.
Was ist an dir inzwischen typisch deutsch?
Ich bin überpünktlich, pünktlicher als meine deutschen Freunde. Sonst, ich versuche wirklich nicht so viel aufzunehmen, nicht weil ich es nicht mag, sondern ich erfülle ja ein Klischee der Südamerikaner. Deswegen, wenn ich das nicht mache, dann was macht mich denn schon aus? Deswegen, ich fahre den argentinischen Klischee bis geht nicht mehr. Ich könnte ja gut parken, aber ich parke mein Auto manchmal so quer, damit die Nachbarn sehen, ah, guck mal, wie der Argentinier geparkt hat. Also ich erfülle ja ein Klischee, muss ich ja auch.
Gibt es vielleicht auch Klischees, die Deutsche mal mehr erfüllen müssten eigentlich?
Oh, gute Frage. Also du meinst jetzt ein Deutscher in Argentinien oder?
Ja, allgemein vielleicht, weil vielleicht das Deutschlandbild, das man in Argentinien hat, schon ein anderes ist, als das in Deutschland Wirklichkeit sich abspielt.
Das verkörpert meine Frau hier zu Hause, die sorgt für Ordnung und für einen geregelten Ablauf.
Und parkt dein Auto um?
Genau, die macht es wieder richtig dann. Da nicken aber die Nachbarn dann, ja, das hat sie super gemacht dann.
Ja, Frage von Bettina, Betreiberin des Alltagsphilosophie-Channels auf Instagram. Wer kocht besser, du oder deine Frau?
Kochen meine Frau natürlich.
Ich muss eben an der Tür ein bisschen schmunzeln. Das ist ja deine Frau, die die Frage gestellt hat.
Ja, genau. Das ist im Begriff eine Fangfrage. Und daher, ich will heute warm was essen. Deswegen, ja.
Wie bereitet man das perfekte Steak zu?
Also das ist erstens, das Feuer muss richtig heiß sein. Man muss es, das Steak drauf auf den Rost oder auf die Platte legen und erstmal da für ein paar Sekunden liegen lassen. Das Steak muss man nicht hin und her anfassen und bewegen. Man lässt erstmal da liegen, dass sich unten eine Kruste bildet. Und nach ein paar Sekunden dreht man erst mal rum. Dann merkt man das, weil man hat, wenn man einen Finger auf der anderen Seite von Steak hat, dann ist das Steak nicht mehr kalt, sondern gewinnt dann an Temperatur. Und das Steak lässt sich super einfach lösen, weil die Kruste schon gebildet ist. Dann dreht man es und dann lässt man dann genau die gleiche Zeit da drauf, so eine Minute höchstens, je nach Dicke vom Steak. Und dann man fasst es nochmal ein bisschen an und dann so ein bisschen, ein kleines bisschen nachgibt, dann ist der Medium, dann ist das schön Medium, dann kann man es runternehmen. Kurz mal einen Moment da zum Durchziehen und dann kann man es schneiden. Das funktioniert meistens.
Wie bekommt man den Grill am schnellsten wieder sauber?
Überhaupt nicht, weil ich bin jemand, der seinen Grill immer wieder so lässt, den Rost erstmal vom nächsten Grillen sauber macht, wenn der Grill wieder auf Temperatur ist. Ich grille meistens nicht auf Edelstahl, sondern auf normale Stahl. Und das, was die Öle und alles, das Fett, das dann auf dem Grill bleibt, dann schützt es auch noch vor Rost. Daher, ich putze es nicht direkt danach. Das wird vielen Leuten dann, wenn sie sagen, hast du? Ja, darf man. Und ja, ich lasse es einfach so und beim nächsten Mal brenne ich das alles schon ein und und mache es sauber für den nächsten Griller.
Wie viele Diego Maradona Trikots besitzt du?
Kein einzige tatsächlich. Also ich mag die Person schon und der steht für was, aber ich war nie so großen Diego Maradona Fan, weil war nicht meine Generation. Also ich bin eher so Messi Fan und davon habe ich ein Trikot.
Wem möchtest du unbedingt noch Danke sagen?
Meine Frau, die ein hohes Maß an Geduld mit mir betreibt bei den ganzen Grillereien. Tatsächlich war die auch mal ein paar Mal mit mir grillen. Meine Familie, die mich so haben, wie ich bin. Alles andere ist unwichtig.
Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Spruch versehen. Welcher wäre das?
Mach Feuer an.
Das ist ein schönes Schlusswort für die Folge 60 des Ehrlichen Trierer Podcast. Heutiger Gast ist Elisio Abrazzomonti. Deine letzten Gedanken.
Schön, dass du da warst. Es war schön mit dir. Hat sogar Spaß gemacht, teilweise. Und wir haben gelacht. So, deswegen, das ist einmal ein schönes Schlusswort. Und wie gesagt, ich hoffe, dass, beziehungsweise ich würde dich hier nicht gehen lassen, bis du mir versprochen hast, dass du mit mir grillst. Weil das ist ja praktisch im Anschluss. Und ja, wir sehen uns hoffentlich mit einem Feuer dazwischen.
Im Leben nicht.
Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
Die jeder kennt.
Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem Trierischen Volksfreund.
Warum ist es für dich wichtig, dass man eine gute Beziehung zu seinem Metzger hat, als eine oberflächliche mit der Tiefkühltheke?
Man sollte grundsätzlich eine gute Beziehung haben mit Leuten, die dein Essen zubereiten. Auch mit dem Koch in dem Restaurant oder sollte man grundsätzlich eine gute Beziehung haben. Aber der Metzger, der ist so wichtig, weil das gehört zu den argentinischen Folklore, zum Metzger zu gehen. Du gehst ja nicht zu irgendeinem Metzger, sondern du gehst zu deinem Metzger. Wenn ich zu meiner Frau sage, ich sage zu ihr nicht, ich gehe zu Metzger, sondern ich gehe zu Marco. Dann weiß sie auch, dass ich nicht zu einem meiner Freunde gehe, sondern sie weiß ganz genau, ich fahre zum Metzger. Der Metzger, es ist ja eine Freundschaft mit dem Metzger, weil ich muss dem Metzger erklären, genau wie ich meine Schnitte haben will. Und der wird sie mir dann, nur mir, dir die Sachen so vorbereiten, weil er mich mag, weil ich das Fleisch so bei ihm kaufe. Und es ist so, der Folklore sagt es in Argentinien so, dass du gehst dahin, sprichst du mit denen über Gott und die Welt, kaufst du dein Fleisch und wenn es natürlich so in die Richtung bezahlen geht, dann musst du dich natürlich auch beschweren. Man lässt sich nicht einfach so aufs Kreuz legen, man bezahlt dir einfach nicht so gern. So, deswegen verwickelt man sich in einen Streit, indem man sagt, nein, das ist schon wieder zu teuer, du bist ein Verbrecher, ein Halsabschneider. Und das habe ich tatsächlich auch mit Marco. Ich trinke morgens immer meinen Kaffee mit ihm, wir sprechen über Gott und die Welt. Und dann, falls ich vergessen haben sollte, ihn nach dem Fleischkauf zu vernennen, dann sagt er mir, aber du hast mir heute nicht gesagt. Und dann muss ich dann natürlich ihm dann als Verbrecher oder Halsabschneider dann betitelt.
Oder geht er nochmal 30 Euro runter mit dem Preis?
Nee, macht er meistens nicht. Aber vielleicht ist er da noch ein kleines Stück Fleisch noch da. Aber ja. Das ist diese Dynamik ist ja fantastisch und dafür gehe ich gern zu ihm.